NDR Info. Themen des Tages.
Grenzkontrollen jetzt also auch auf der polnischen Seite?
Also ich finde das schade. Das war ja eigentlich nach der Wende so das, was man konnte, dass man wieder frei reisen konnte. Wir sind aus den neuen Bundesländern, wie man das so schön sagt. Und ich finde das doof.
So ein Urlauber im polnischen Swinemünde, er findet es doof. Die Grünen kritisieren die deutschen Kontrollen und auch in Brüssel sieht man die deutschen Grenzkontrollen kritisch. Außerdem schauen wir in der kommenden halben Stunde auf den Bericht zu den Drogentoten. Im vergangenen Jahr gab es vor allem Zuwachs bei jüngeren Menschen. Und wir sind mit unserer USA-Korrespondentin verabredet. Nach der Sturzflut in Texas steigen dort die Opferzahlen. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Vor 40 Jahren, 1985, da hat die Abschaffung von Grenzkontrollen im Schengen-Raum begonnen. Die ersten 5 Mitgliedstaaten unterzeichneten damals ein Abkommen zur schrittweisen Abschaffung der Passkontrolle innerhalb der EU. Millionen Menschen überqueren seitdem Ländergrenzen jeden Tag ganz ohne Perso oder Pass. Viele erinnern sich vielleicht gar nicht mehr an lange Staus vor Schlagbäumen. Nun könnte es aber bald wieder soweit sein. Ausgelöst hat es Deutschland. Der deutsche Kanzler Friedrich Merz sieht Grenzkontrollen als probates Mittel, um Migration zu begrenzen und hat sie verschärft, womit er vermutlich nicht gerechnet hatte. Andere Länder ziehen nach und zwar ebenfalls an deutschen Grenzen. Seit Mitternacht muss nun auch bei der Einreise nach Polen der Pass oder Perso vorgezeigt werden. Lisa Bertram berichtet über diesen Tag 1.
Die Nacht von Sonntag auf Montag am Grenzübergang der A2 in Świecko bei Frankfurt-Oder. Polens Innenminister Szymoniak gibt offiziell den Start der Kontrollen bekannt.
Ab Mitternacht gelten vorübergehende Grenzkontrollen an den Übergängen zur Bundesrepublik Deutschland und zur Republik Litauen. Die Schengen-Verordnung erlaubt diese Kontrollen für 30 Tage. Wenn aber Deutschland die Kontrollen nicht aufheben wird, dann werden auch wir sie fortsetzen.
52 deutsch-polnische Übergänge und 13 an der Grenze zu Litauen werden seitdem überwacht, die meisten davon rund um die Uhr. Dafür sind laut Innenministerium 800 Grenzschutzbeamte und hunderte weitere Polizeikräfte im Einsatz. An den Übergängen auf Autobahnen stehen teilweise Grenzschutzcontainer und die Fahrbahnen wurden für die stichprobenartigen Kontrollen verengt. Schon in der Nacht wurden Pkw, kleinere Transporter und Wohnmobile herausgewunken. Auch diese beiden Männer wurden kontrolliert.
Ich denke, es ist gut, damit Ausländer die Grenze nach Polen nicht überschreiten. Die Kontrolle ging auch ziemlich schnell. Ich finde es gut, dass unsere Dienste unsere Grenzen genau überwachen. Die Kontrolle dauert nicht lange, circa 2 Minuten. Kontrolliert werden Personen und was sich im Auto so befindet.
Kurz nach Mitternacht meldete der polnische Grenzschutz dann auf X, er habe an der Grenze zu Litauen einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen, der 4 Migranten ins Land bringen wollte. Für Polens Innenminister beweist dieser Fall, dass Kontrollen notwendig sind. Gleichzeitig will man so wenig Einschränkungen für die Bevölkerung wie möglich. An der deutsch-polnischen Grenze gab es am Morgen teils längere Staus, typisch für den Berufsverkehr an einem Montag. Es staute sich aber hauptsächlich auf den Verbindungen Richtung Deutschland, wo die deutsche Polizei ja schon länger kontrolliert. Zum Beispiel in der Gegend rund um Frankfurt-Oder und Görlitz. Die polnischen Kontrollen treffen die Polen dann eher auf ihrem Heimweg im Feierabendverkehr. Laut einer aktuellen Umfrage bewertet eine Mehrheit der polnischen Gesellschaft die Kontrollen als positiv. Politiker in den Grenzregionen sehen das anders, so wie Tomasz Stefanski, der stellvertretende Bürgermeister von Suhr-Bitze.
Heute sehen wir einen traurigen Anblick. Das sind einfach Einschränkungen für unser Leben hier. Das bedeutet auf der einen Seite Staus, aber auch Störungen im Alltag. Wir bringen unsere Kinder in Schulen, Kindergärten in Frankfurt und Frankfurter kommen zu uns zum Einkaufen, zum Kaffee und zum Friseur.
Er macht sich auch Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen, Probleme für lokale Unternehmen, Speditionsfirmen und Grenzpendler. Er wünscht sich europäische Lösungen. Und die Bewohner von Suhr-Bitze? Von ihnen hört man heute gemischte Eindrücke.
Sehr gut, dass die Kontrollen eingeführt wurden. Zumindest für einen Monat. Das ist sehr gut.
Ich hoffe ganz einfach, dass die Deutschen wissen, dass das, was sie mit den Kontrollen machen, rechtswidrig ist. Sie werden das erkennen und das alles wird schnellstmöglich ein Ende haben. Das passt nicht zu den Werten der Europäischen Union. Die polnische Regierung betont auch, dass sie die Freizügigkeit innerhalb der EU grundsätzlich unterstützt, aber nur unter der Voraussetzung gegenseitiger Fairness. Und die sah Polen durch die zuvor einseitigen deutschen Grenzkontrollen nicht mehr gegeben. Welche weiteren Auswirkungen die polnischen Kontrollen haben und ob sie nach dem 5. August weiter verlängert werden, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
Heute Nacht haben die polnischen Grenzkontrollen begonnen. Den ersten Tag hat Lisa Bertram zusammengefasst. Ja, und wir haben es gehört, es gibt Kritik, andere, denen ist es eher egal. Ich habe darüber auch mit dem innenpolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion gesprochen, Marcel Emmerich, und ihn gefragt, Polen reagiert also auf deutsche Kontrollen nun seinerseits mit Passkontrollen an der deutschen und der litauischen Grenze. Jetzt war ja die Schengen-Idee eigentlich das Ganze ohne Pass und Perso und eben auch möglichst einfach für Millionen von EU-Bürgern durchzuführen. Ist das damit jetzt alles schon passé?
Ja, also was hier gerade passiert, ist wirklich sehr besorgniserregend für den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit in Europa. Und die Verantwortung dafür tragen Friedrich Merz und Alexander Dobrindt, die leider nicht wirklich sich gut abgesprochen haben mit den europäischen Nachbarn und es jetzt halt Gegenreaktionen gibt. Und noch fataler ist, dass manche aus der Union genau das auch begrüßen, weil sie das als positiven Dominoeffekt bezeichnen. Die Wahrheit ist anders. Es ist das Schleifen von Europa und es ist vor allem auch das Unterdrücken der Bewegungsfreiheit in Europa, wie wir sie lieben und schätzen gelernt haben.
Wobei das richtige Chaos ist ja heute erstmal ausgeblieben. Also es gab keine kilometerlangen Staus, offenbar die Kontrollen auf polnischer Seite stichprobenartig, auch nicht an der Autobahn, sondern ausgeleitet auf Rastplätze. Also muss man sagen, alles halb so schlimm.
Naja, also wir wissen ja jetzt auch schon von anderen Grenzkontrollen, dass es durchaus so ist, dass es auch lange Staus gibt. Und nicht umsonst ist es auch so, dass die deutsche Wirtschaft sich darüber aufregt. Denn das ist natürlich auch etwas, wo es um Standzeiten geht, um Gelder, um Profite, die dadurch verloren gehen. Und das schadet der deutschen Wirtschaft an der Stelle. Und deswegen ist es auch sehr verantwortungslos, wie die Union das macht.
Kritik gab es ja auch auf polnischer Seite, weil da Märkte gerade im Norden offensichtlich sonst ein beliebtes Ziel sind für Tagestouristen. Da hatten heute einige ihren Pass nicht dabei, mussten wieder umdrehen. Jetzt hat ihr Grünen-Chef Felix Banaschak das Ganze sehr zugespitzt formuliert. Spirale der Blödheit nennt er es und er fordert es zu beenden. Er wirft Friedrich Merz und Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU eben auch einen nationalen Alleingang vor. Aber Dobrindt hat ja gesagt, das sei nur eine vorübergehende Maßnahme.
Ja, also die vorübergehende Maßnahme, die dauert schon ganz schön lange und die Ergebnisse davon sind wirklich auch peinlich. Denn wenn man sich anschaut, wie viel Schaden dabei entsteht für die Pendler in der Region, für die Wirtschaft, aber auch an Belastung für die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei und wie wenig Effekt es dann hat und wie teuer das auch wirklich ist, es kostet Dutzende Millionen, dann sieht man einfach, dass das ein unhaltbarer Zustand ist, der sofort beendet werden muss. Denn er schleift Europa, er schleift auch die Rechtsstaatlichkeit und er nervt auch wirklich die Bürgerinnen und Bürger jeden Tag aufs Neue.
Wobei da jetzt wohl bei den Kontrollen sich viele Menschen verständnisvoll gezeigt haben und gesagt hätten, sie nehmen die Maßnahmen in Kauf, wenn es der Sicherheit diene. Muss man das dafür auch einige Zeit laufen lassen, um überhaupt nachzuweisen, wie es sicherer wird dadurch?
Also das ist eine komplette Nebelkerze. Die Situation sieht ganz anders aus. Das kostet Sicherheit, denn die Bundespolizistinnen und Bundespolizisten sind nun dauernd an der Grenze gebunden und damit fehlen sie an anderen Kriminalitätsschwerpunkten, wie zum Beispiel Bahnhöfen oder Flughäfen. Und auch dafür trägt der Innenminister Dobrindt die Verantwortung.
Und was wäre Ihre Idee, Herr Emmerich, dass Deutschland aufhört und dann die anderen auch wieder?
Also wir haben ja nicht umsonst den Schengen-Raum. Wir arbeiten auch seit Jahren daran, dass es eine gemeinsam koordinierte europäische Asylpolitik gibt. Darauf sollte sich auch die Bundesregierung konzentrieren. Die sollte pragmatisch sein und Humanität nicht aus den Augen verlieren. Und das ist das, was wir von der Bundesregierung erwarten und nicht diese nationalen Alleingänge, diese Abschottungspolitik, die nur symbolischer Natur sind.
Sagt der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion Marcel Emmerich. Wir bleiben noch beim Thema.
NDR Info. Die Meinung.
Heute von unserer Korrespondentin Katrin Schmidt in Brüssel, die das deutsche Vorgehen auch eher skeptisch sieht.
Wehret den Anfängen, sag ich. Denn wer von der Idee einer europäischen Gemeinschaft wenig hält, der sieht sich gerade sehr bestätigt. Naja, vorübergehend mal kontrollieren, das kann ja nicht so schlimm sein. Und wenn die Kontrollen nochmal verlängert werden, okay, wenn es vermeintlich gute Gründe gibt. Und wenn das Ganze auch noch Nachahmer auf den Plan ruft, auch kein Problem, wir sind ja in engem Austausch. So heißt es zum Beispiel jetzt aus dem deutschen Innenministerium. Zu Ende gedacht kann das ganze Spiel aber auch bald in Grenzschließungen münden oder in vielerlei nationalistischer Ideen. In den Niederlanden und Polen sind zwischenzeitlich schon selbsternannte, teils ultrarechte Bürgerwehren an der Grenze zu Deutschland patrouilliert und haben eigenmächtig Autos gestoppt. Soweit ist es gekommen im Europa der Reisefreiheit. Sie ist inzwischen alles andere als selbstverständlich. Und Deutschland trägt mit seinen Kontrollen zu allen neuen Nachbarstaaten dafür einen Großteil der Verantwortung. Die deutsche Bundesregierung hat für ein innenpolitisches Signal mal eben eine große europäische Idee beschädigt. Stolz wird jetzt auf eine Bilanz verwiesen, nach der seit Amtsantritt der schwarz-roten Koalition rund 1.300 Menschen an der deutsch-polnischen Grenze zurückgewiesen wurden. Darunter ganz sicher Leute, die beim Pendeln und Arbeiten einfach die Papiere nicht dabei hatten. Sicher auch einige Menschen, deren Asylantrag schon zweimal abgewiesen wurde und die damit nicht zur Einreise befugt waren. Und ja, auch mehr als 100 Asylsuchende seien dabei gewesen. Was weitere Gerichte dazu sagen, bleibt ohnehin abzuwarten. Und wie viele von diesen Personen ein paar Kilometer weiter, wo es gerade keine Kontrollen gab, dann doch nach Deutschland eingereist sind, werden wir nie genau erfahren. Spätestens jetzt, wo auch an der polnischen Grenze die zurückgewiesenen Personen wieder zurückgewiesen werden, führt das die ganze Sache ad absurdum. Massenhaft Polizeikräfte werden gebunden, die deutsche Wirtschaft stöhnt über Einschränkungen, Unsicherheiten beim Personal und manchmal kilometerlange Staus. Es wird wirklich Zeit, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die EU-Asylreform voranzutreiben. Deutschland und Frankreich sind die EU-Staaten, in denen die digitale Registrierung aller Ankommenden noch nicht startklar ist und die damit den europaweiten Prozess aufhalten. Ist nur ein Beispiel. Währenddessen tut sich woanders Entscheidendes. Durch besseren Grenzschutz an den EU-Außengrenzen, wie rund um die Balkanroute, und durch Migrationsabkommen mit Staaten wie Tunesien oder Marokko geht die Zahl der Geflüchteten, die die EU erreichen, derzeit deutlich zurück. Die Zahl der Asylanträge in Deutschland übrigens ebenfalls deutlich. Dies ist bereits mehr als ein Anfang. Hier lässt sich in vielerlei Hinsicht sinnvoller anknüpfen als an den Grenzen mitten in Europa.
Die Meinung heute von Katrin Schmidt, unserer Korrespondentin in Brüssel. Auch sie meint, Grenzkontrollen bringen die EU nicht weiter. Zu einem weiteren Thema. Heute ist die offizielle Statistik zu den Drogentoten des vergangenen Jahres vorgestellt worden. Die Zahl der Menschen, die 2024 am Konsum illegaler Drogen gestorben sind, ist mit 2137 ganz leicht rückläufig, bleibt aber weiter auf einem hohen Niveau. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck, hat die Zahlen in einem Klinikum in Berlin-Kreuzberg vorgestellt und sie mit einer Pandemie verglichen. Gleich frage ich nach bei ihm direkt nach seiner Strategie, damit die Zahlen sinken. Zunächst aber fasst Linda Molitor den heutigen Bericht zusammen.
Es sind vergangenes Jahr zwar 90 Drogentote weniger gezählt worden als 2023, aber das Niveau bleibt enorm hoch. Wenn man das mal vergleicht, vor 10 Jahren war die Zahl gerade mal halb so hoch. Dazu vermutet man eine hohe Dunkelziffer, also Todesfälle, die gar nicht so genau untersucht wurden. Immer mehr junge Menschen sterben an Drogen. Wohl auch, weil das Drogenkaufen übers Internet viel einfacher ist als noch vor ein paar Jahren. Bei den Todesfällen von unter 30-Jährigen gab es einen Anstieg von 14%. Großes Problem auch allgemein, nicht nur bei jungen Menschen, synthetisch hergestellte Drogen. Das Schmerzmittel Fentanyl zum Beispiel. Oder auch Lachgas, das die Bundesregierung ja jetzt auch verbieten will. Dazu kommt, es wird immer mehr gemischt, also nicht mehr nur noch eine Droge konsumiert, sondern mehrere. Und das kann dann nicht nur tödlich enden, sondern ist für Ärztinnen und Ärzte auch einfach schwieriger zu behandeln.
Soweit Linda Molitor mit einer Zusammenfassung. Und darüber habe ich mit Hendrik Streeck telefoniert, dem Bundesdrogenbeauftragten. Und ihn gefragt, 90 Menschen, also weniger als im Jahr zuvor. Aber vermutet wird ja auch eine hohe Dunkelziffer. Also wo sehen Sie die größten Probleme beim Eindämmen von Drogenkonsum?
Ja, also bei den Zahlen muss man sagen, dass sie auf dem zweithöchsten Niveau sind, was wir je gemessen haben an Drogentoten. Und ich wäre vorsichtig, von einem Rückgang zu sprechen, denn eigentlich ist die Entwicklung alarmierend. Wir sehen sehr viel mehr Jugendliche unter den Drogentoten. Die Zahl der Drogentoten unter 30 Jahren ist um 14% angestiegen und es werden neue Substanzen benutzt, häufig in einem Mischkonsum, dass 4, 5 oder 6 Substanzen gleichzeitig konsumiert werden. Und da besteht wirklich Handlungsbedarf, denn gerade auch bei solchen neuen Substanzen wie synthetische Opioide, neue psychoaktive Substanzen, besteht eine erhebliche Gefährdung, ein erhebliches Potenzial, dass es tödlich ist. Und da müssen wir gesamtgesellschaftlich gegensteuern.
Wenn Sie gerade junge Menschen angesprochen haben, da sind es 14% mehr, die ums Leben gekommen sind. Prävention und Jugendschutz, das wäre natürlich wichtig, kostet aber viel Geld im ersten Moment, zahlt sich hinterher dann aus, wenn man zum einen Leben rettet, aber auch wenn langwierige Behandlungen vielleicht dann erst gar nicht nötig sind. Haben Sie dafür auch schon einen Etat?
Ja, also das ist natürlich nicht der Etat des Bundesdrogenbeauftragten, der da angesprochen wird, sondern da geht es vor allem um die Ressortabstimmung. Meine Aufgabe ist hier, die verschiedenen Bundesressorts zusammenzubringen, zu koordinieren und zu schauen, wie wir gemeinsam in den Ländern mit vielleicht auch kommunalen Akteuren und vom Bund aus eine Schlagkraft entwickeln können. Ich habe viele, viele Treffen jetzt in den nächsten Wochen mit unterschiedlichen Landesministern, mit Bundesministern und bin auch sonst in der Ressortabstimmung, denn hier brauchen wir zum einen ein besseres Monitoring- und Frühwarnsystem, also dass wir schnell warnen können, welche neuen Substanzen auf dem Markt sind, welche gerade im Umlauf sind, um diese Warnung dann an Rettungskräfte, Polizei, aber auch die Suchthilfen und an die Drogenabhängigen selber aussprechen zu können, dass hier vielleicht Substanzen gerade auf dem Markt sind, die eine höhere Potenz haben oder noch gefährlicher sind.
Jetzt haben Sie Monitoring gerade schon angesprochen und das ist ja, glaube ich, auch ein Kritikpunkt oder die Frage wäre, wie kann man es auflösen, weil es wird ja nicht automatisch an die Bundesregierung oder an den Bundesdrogenbeauftragten gemeldet, was gerade im Umlauf ist und wie gefährlich es jeweils ist.
Genau, also wir müssen besser wissen zu verstehen, was im Moment auf der Straße im Umlauf ist. Wir sehen das zum Beispiel im europäischen Vergleich, dass andere Länder hier sehr viel besser ein Monitoring- und Warnsystem aufgebaut haben. Wir haben in ganz Europa im Moment einen Anschwemmen von neuen synthetischen Opioiden, die wirklich eine unfassbar hohe Potenz haben. Wenn man das mit Heroin vergleicht, sind die fast 500-fach potenter und da können kleine Bleistiftspitzengrößen schon tödlich sein. Wir dürfen das nicht erst im Nachhinein, wie jetzt, erfassen durch toxikologische Berichte nach Autopsien, sondern wir müssen idealerweise das schon direkt von der Straße mitbekommen, zum Beispiel ob es im Beikonsum, also bei Menschen, die schon in Substitutionsbehandlung sind, dass wir messen, ob die zusätzliche andere Substanzen derzeit auch noch konsumieren oder direkt über die Suchthilfen mitbekommen, was auf der Straße unterwegs ist. Aber da müssen wir einfach besser werden und das ist eine Abstimmung, die wir mit den Ländern, aber auch vom Bund her aufbauen müssen.
Gerade auch von Verbänden, von Einrichtungen hören wir auch, dass sie extra Räume fordern, also Konsumräume, wo eben betreut Drogen eingenommen werden können, damit dann auch die ärztliche Versorgung gegebenenfalls schneller läuft. Das ist Ländersache und in manchen Bundesländern gibt es noch gar keine Räume. Welche Erfolgsaussichten rechnen Sie sich aus, zum Beispiel in Bayern, Herr Strick?
Nun, Drogenkonsumräume haben dahingehend den Vorteil, dass es eine direkte Anbindung gibt, direkt an die Suchthilfen, also ein Kontakt hergestellt wird zu Drogenabhängigen, dass sie vielleicht in Substitutionsbehandlungen reinkommen. Wir haben einige Bundesländer, wo das sehr viel durchgeführt wird, einige Bundesländer, wo es keine Drogenkonsumräume gibt. Und es ist auch immer eine rechtliche Frage, ob man einen Raum schaffen kann, wo eigentlich illegal Drogen weitergegeben werden oder illegal Drogen konsumiert werden. Ich bin ja jetzt erst 6 Wochen im Amt, aber ich bin da bereits jetzt im ständigen Austausch mit den Landesgesundheitsministern dazu. Denn diese Abwägung ist nicht einfach jetzt mit einer Forderung ja oder nein oder richtig oder falsch zu beantworten, weil, wie gesagt, auch dieser rechtliche Aspekt damit reinspielt.
Soweit der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Strick. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt. Und zum Schluss in diesen Themen des Tages noch nach Texas. Dort hat eine Sturzflut am Freitag hunderte Menschen überrascht. In Kerr County hatten viele das lange Wochenende zum 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag, genutzt, um zu campen. Und besonders schwer getroffen wurde ja auch ein Mädchencamp. Dort werden offenbar auch immer noch Kinder vermisst. Und vielleicht haben Sie auch schon die Bilder gesehen. Man hat die massive Kraft der Wassermassen durchaus gesehen. In weniger als einer Stunde ist der Guadalupe River dort um 8 Meter angestiegen. Im Vergleich, das ist ungefähr so hoch wie ein zweistöckiges Gebäude. Dazu jetzt unsere Korrespondentin Nina Barth in Washington. Übers Wochenende und auch heute Montagvormittag ihrer Zeit gehen ja die Sucharbeiten weiter. Erst nach und nach hat man eine Chance, das ganze Ausmaß zu sehen. Wie hat sich denn die Lage entwickelt?
Also es ist so, dass im Moment, Sie sagen es richtig, die Rettungs- und Sucharbeiten weitergehen. Rund um die Uhr sind über 1000 Rettungskräfte im Einsatz und die arbeiten in Schichten. Und es gab jetzt eben noch mal eine Pressekonferenz und da hieß es, dass sie immer noch davon ausgehen, dass die Zahl der Toten weiter steigen wird. Die ist ja schon auf über 80 Menschen angestiegen. Und das Problem ist jetzt gerade, dass der Wetterdienst davor warnt, dass es noch mal starken Regen geben könnte. Und dass damit steigt auch die Gefahr einer weiteren Sturzflut. Entwarnung ist erst für morgen angesagt. Also das ist jetzt im Moment die Situation da vor Ort.
Wir hören ja auch, dass es schwierig ist, weil es unter anderem auch Schlangen gibt. Also selbst für die Retter ist es wohl offenbar schwer. Es stellen sich, Frau Barth, ja jetzt durchaus auch Fragen, wieso nicht besser gewarnt wurde und zum Beispiel auch dieses Camp evakuiert werden konnte.
Ja, das ist eine Diskussion, die jetzt angefangen hat. Es sind einfach sehr viele Fragen offen. Behördenvertreter aus Texas haben gesagt, dass die Überschwemmungen die Vorhersagen, die Wettervorhersagen bei weitem übertroffen haben. Der Leiter des Notfallmanagements von Texas hat sich dazu zum Beispiel geäußert und er hat gesagt, die Wettervorhersage hat die Regenmassen, die es tatsächlich gab, nicht vorausgesagt. Aber es ist so, dass der nationale Wetterdienst eine Warnung der höchsten Stufe rausgegeben hat, und zwar etwa 3 Stunden vor der Sturzflut. Und jetzt sind eben die Fragen, ist diese Warnung ignoriert worden? Ist sie durchgerutscht? Ist sie zu spät gekommen? Warum gab es denn keine Evakuierungsanordnung? Und diese Fragen müssen geklärt werden, um dann eben auch Konsequenzen daraus ziehen zu können. Behördenvertreter sagen, ja, alle diese Fragen sind berechtigt, aber jetzt müssen wir uns erstmal auf die Such- und Rettungsaktion konzentrieren.
Jetzt haben wir ja vorab schon viel über Kürzungen der zweiten Trump-Regierung berichtet. Und das sorgt auch beim Wetterdienst in den USA, bei der höchsten Behörde, dafür für Einsparungen. Das heißt auch, es kann nicht mehr so viel observiert werden, auch mit Wetterballons. Wird es noch zu einem größeren Problem absehbar?
Das kann zu einem größeren Problem werden und davor warnen auch viele Wetterexperten. Und diese Kürzungen, die sind jetzt tatsächlich auch im Rahmen der Diskussionen, die jetzt begonnen haben, spielen die auch eine Rolle. Es gab Entlassungen beim Nationalen Wetterdienst. US-Medien berichten, dass es mehrere hundert Meteorologen sind, die seit Trumps Amtsantritt entlassen worden sind. Und der US-Präsident Donald Trump ist gestern auch danach gefragt worden. Er ist gefragt worden, ob er diese Meteorologen, nach dem, was da jetzt eben passiert ist in Texas, ob er die wieder einstellen wird. Und da hat er aber gesagt, nein, diese Katastrophe war nicht vorhersehbar, geschah innerhalb von ein paar Sekunden, das hat niemand erwartet. Und ja, jetzt muss man aber eben gucken, welche Konsequenzen gezogen werden und ob das nicht tatsächlich doch ein Bereich ist, wo man sagt, es muss da wieder mehr Leute geben. Aber welche Rolle diese Kürzungen beim Wetterdienst jetzt tatsächlich gespielt haben bei dieser Katastrophe, auch das ist noch nicht klar.
Donald Trump, so hören wir, will Ende der Woche am Freitag vor Ort sein. Noch ganz kurz Ihre Einschätzung, Frau Barth. Wird es etwas ändern auch in Texas an ja, den vielen Trump-Anhängern?
Ich glaube nicht. Das wird, dafür macht keiner Donald Trump verantwortlich. Also das wäre ja auch nicht fair. Also Donald Trump hat nichts mit dieser Katastrophe zu tun. Insofern, es wird ihn keine Anhänger kosten.
Einschätzungen waren das von unserer Korrespondentin in Washington, Nina Barth. Herzlichen Dank. Nach der Flutkatastrophe geht es in Texas jetzt vor allen Dingen noch darum, die Opfer zu bergen.